Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich grüße Sie aufs Herzlichste an diesem zweiten Advent und grüße Sie mit dem Wort: Sehet auf und erhebet eure Häupter, weil sich eure Erlösung nahet. Amen. Wir beten im Wechsel den 51. Psalm. Psalm 51. Gott sei mir gnädig nach deiner Güte. Wasche mich rein von meiner Missetat. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe. Lieber Gott und Vater, wir danken dir, dass du zu uns gekommen bist. Hilf uns, so Advent zu feiern, dass du wieder zu uns kommst und wir zu dir finden. Erfülle uns mit Trost und Zuversicht, damit wir bei dir bleiben, bis du deinen letzten Advent halten wirst. Herr, komm in unseren Gottesdienst. Amen. Thank you.
Im Johannesevangelium im 16. Kapitel sagt Jesus: An jenem Tage werdet ihr bitten in meinem Namen. Und ich sage euch nicht, dass ich den Vater für euch bitten will, denn er selbst, der Vater, hat euch lieb, weil ihr mich liebt und glaubt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Ich bin vom Vater ausgegangen, in die Welt gekommen, ich verlasse die Welt wieder und gehe zum Vater. Das habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Amen. Und nun singen wir miteinander das Hauptlied Nummer 3. Ihr lieben Christen, freut euch nun. Lied Nummer 3, die Verse 1 bis 5. Zum heutigen zweiten Adventssonntag hören wir die dazugehörende Lesung aus dem Alten Testament. Und zwar im Propheten Jesaja im 63. und 64. Kapitel heißt es: So schau nun vom Himmel und sieh herab von deiner heiligen, herrlichen Wohnung. Wo ist nun dein Eifer und deine Macht? Deine große, herzliche Barmherzigkeit hält sich hart gegen mich. Bist du doch unser Vater, denn Abraham weiß von uns nichts und Israel kennt uns nicht. Du, Herr, bist unser Vater, unser Erlöser, das ist von alters her dein Name. Ach, dass du den Himmel zerrissest und führtest herab, dass die Berge vor dir zerflössen, wie Feuer Reisig entzündet und wie Feuer Wasser sieden macht, dass dein Name kund würde unter deinen Feinden und die Völker vor dir zittern müssten, wenn du Furchtbares tust, dass wir nicht erwachten, und führest herab, dass die Berge vor dir zerflössen und dass man von alters her nicht vernommen hat. Kein Ohr hat gehört, Kein Auge hat gesehen einen Gott außer dir, der so wohl tut denen, die auf ihn harren. Amen. So erkläre ich es meinen Konfirmanden. Ich bin in einem Amtsgericht groß geworden. Mein Vater war Richter und bewohnte dort die Dienstwohnung im zweiten Stock. Nur ein Stock darunter war der Verhandlungssaal. Und so habe ich viele Verhandlungen miterlebt. Die meisten habe ich natürlich vergessen. Aber an eine erinnere ich mich genau. Der uniformierte Gerichtsbeamte brachte einen jungen Mann herein, 18 mag er gewesen sein, nicht viel älter. Und er setzte sich aufs Anklagebänkchen, voll Scham wagte er überhaupt nicht aufzuschauen und vergrub seine Hände im Schoß. Als der Staatsanwalt die Anklageschrift verlas, wurde es mäuschenstill. Selbst die abgebrühtesten Rentner, die dort auf der Zuhörerbank ihre Urteile abgaben, sprachen keine Silbe mehr. Was war geschehen? Die 16-jährige Freundin dieses Angeklagten hatte von ihm ein Kind bekommen. Und dieses Kind wollte er auf gar keinen Fall haben. Nun sann er auf einen Weg, wie er dieses Kind wieder loskriegen könnte. Und dabei kam er auf einen schrecklichen Gedanken, den er ausführte. Er besuchte diese Freundin in einem unbewachten Augenblick, nahm er das 4 Wochen alte Kind aus der Wiege, presste es in seine Aktentasche, lief zum Haus hinaus, Stadt hinunter über die Brücke und versenkte dort alles in den Fluten. Warum war der Fall so schrecklich? Warum war der Fall so entsetzlich? Warum weiß ich diesen Fall heute noch? Doch einfach deshalb, weil Kinder von ihren Eltern weglaufen können. Weil junge Männer ihre Mädchen versetzen können. Weil Ehemänner ihre Ehefrauen sitzen lassen können, aber weil ein Vater nicht von seinem Kinde lassen kann. Weil ein Vater nicht von seinem Kinde lassen kann. Und Gott ist Vater. Und sie sind sein Kind. Und er kommt nicht von ihnen los. Sie mögen von ihm weggelaufen sein, weil sie sich von ihm nichts mehr versprachen. Sie mögen ihn versetzt haben, weil sie auf andere Religionen setzten. Sie mögen ihn sitzen gelassen haben, weil sie eben andere Aufgaben und Probleme hatten. Er lässt sie nicht. Er streicht sie nicht. Siehe, in meine Hände habe ich dich gezeichnet. Jochen Klepper, der schwermütige Dichter und Schriftsteller, der schon mit 39 Jahren unter den narzisstischen Schergen aus dem Leben schied, der hat seinem breit angelegten Lebenswerk den Titel gegeben, Der Vater. So könnte auch der Titel der ganzen Bibel lauten, Der Vater. Und Jesaja weist vor unserem Text auf die einzelnen Kapitel hin. Vom rettenden Vater ist die Rede, der sein Volk nicht in der Hitze Ägyptens verschmachten ließ, sondern mit Mose herausführte. Vom führenden Gott ist die Rede, der sein Volk nicht in den Tiefen des Meeres versinken ließ, sondern das Meer teilte und einen Weg durch das Meer bahnte. Vom schenkenden Gott ist die Rede, der sein Volk nicht in der Hitze der Wüste umkommen ließ, sondern der ihnen dieses herrliche, wunderschöne Land Kanaan geschenkt hat. Und das Neue Testament ist voll Lobs dieses barmherzigen Gottes, der uns in seiner Barmherzigkeit, in unserer Hoffnungslosigkeit besucht und uns neue Hoffnung gegeben hat. Deshalb gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung. Und heute soll dieses Lob unseres Gottes, unseres Vatergottes, durch 3 weitere Kapitel erweitert werden. Erstens, gelobt sei Gott, dieser bleibende Vater. zu Mark Twain, dem schreibenden Globetrotter und tiefsinnigen Beobachter, kam eines Tages ein 17-jähriger Sohn. Er war von zu Hause weggelaufen und schüttete sein Herz aus. Bitter und traurig brach es aus ihm heraus: Ich verstehe mich mit meinem Vater nicht mehr. Er ist so rückständig und hat es immer mit der Vergangenheit. Er ist so entsetzt, so gesetzlich und erteilt mir immer neue Vorschriften. Er ist so vernagelt für die Zukunft. Ich halte es nicht mehr aus. Ich laufe aus dem Haus. Ich kann ihn nicht mehr Vater nennen. So kommen viele Söhne und Töchter auf dem Weg in die vaterlose Gesellschaft, wie sie Mitscherlich bezeichnet hat, und beklagen sich: Ich verstehe mich mit meinem Vater nicht mehr. Er ist so fossil und redet nur von gestern. Er ist so autoritär und weiß alles besser. Er ist so blind für morgen. Ich halte es nicht mehr aus. Ich gehe aus dem Haus. Ich kann ihn nicht mehr Vater nennen. Und so? So kommen auch viele Gotteskinder. Und sie sagen: Ich verstehe mich mit einem Vatergott nicht mehr. Er passt einfach nicht mehr in unsere anti-autoritäre Denkweise. Gott als Vater ist für mich out. Natürlich gibt es so etwas wie einen Vater, wie einen Gott. Nur nennen wir ihn anders. Zum Beispiel Schicksal oder Ahnung oder Vorsehung oder Urgrund oder Abgrund oder Hintergrund. Überhaupt die ganze Rede von Gott Vater und von Gott Vater und Sohn und Kompanie gehört doch längst jener vergangenen Epoche an, des Patriarchats. Nein, dieser Vater bedeutet für mich nichts mehr. So oder ähnlich oder auf viele hundert Weisen versuchen Kinder nun dies eine, diesen Vater mit seiner freien, aber fordernden Liebe, mit seiner schenkenden, aber verpflichtenden Gnade, mit seinem intimen, aber mit seiner persönlichen Liebe und väterlichen Liebe einfach abzuschütteln. Ein väterlicher Gott ist nicht mehr gefragt. Mutter vielleicht, aber Vater und dann noch ewig Vater, Friedefürst, nein, danke. Und dieser Gott kündigt diese Vaterschaft nicht auf. Und dieser Gott zeigt seinen Leuten nicht die kalte Schulter und straft sie mit eiskalter Verachtung. Er verlässt nicht den Saal unserer Existenz und schlägt die Tür hinter sich zu. Dieser Gott hört nicht auf, er hat nicht aufgehört und er wird nicht aufhören, Vater seiner emanzipierten Kinder zu sein. Sie mögen auf Umwegen gehen, die um Gott herumgehen. Sie mögen auf Irrwegen gehen, die im religiösen Nebel herumführen. Sie mögen auf Abwegen gehen, die ins Nichts stürzen. Auf allen Wegen denkt der Vater an sie und bleibt ihr Vater. Erst einmal, am jüngsten Tage kann eine Stimme ertönen, die sagt: Ich kenne euch nicht. Aber bis dahin kann und nichts dieses Kind-Vater-Verhältnis außer Kraft setzen. Auch in der Krankheit gilt: Du bist doch mein Vater. Auch in meinen schweren Problemen gilt: Du bist doch mein Vater. Auch im letzten Todeskampf wird es gelten: Ach, du bist doch mein Vater. Gelobt sei Gott, dieser bleibende Vater. Das ist das erste Kapitel. Und das zweite: Gelobt sei Gott, dieser hörende Vater. Mark Twain hörte diesen 18-Jährigen an. Er unterbrach ihn gar nicht und ließ ihn ausreden. Und dann, nach einer Pause, gab er ihm folgende Antwort. Und so hat er sie selbst aufgeschrieben: Lieber junger Freund, ich kann Sie gut verstehen. Als ich 17 war, war mein Vater genauso ungebildet. Es war kein Aushalten. Es war zum Davonlaufen. Es war Dauerstreit im Haus. Aber haben Sie Geduld mit so alten Leuten. Sie entwickeln sich. Nach 10 Jahren, als ich 27 war, hatte er schon so viel dazugelernt, dass man sich schon vernünftig mit ihm unterhalten konnte. Und was soll ich Ihnen sagen? Heute, wo ich 37 bin, ob Sie es glauben oder nicht, wenn ich keinen Rat weiß, dann rede ich mit meinem Vater und frage ihn sogar. So können die sich ändern. Der junge Mann hat diesen hintergründigen Ratgeber verstanden. Natürlich ändert sich der Vater nicht, aber der Sohn kann sich so ändern, dass er wieder mit dem Vater redet. Klar, Mark Twain wollte nur das sagen, was Jesaja längst vor ihm gesagt hat. Mit diesem Vater kann man reden. Mit Abraham kann man das nicht. Der ist längst in der Höhle von Machpela begraben. Mit Isaac kann man das auch nicht. Der ist längst auf dem Acker von Kirjat Arba bestattet. Und mit Jakob kann man das auch nicht. Der ist längst unter die Erdkrone gelegt. Mit allen alten Vätern kann man das nicht mehr. Auch nicht mit irgendwelchen Gottheiten. Zeus thront auf dem Olymp. Allah ist in ferner Entrücktheit. Buddha ist in hoher Erhabenheit. Es gibt überhaupt keine Religion, die ihren Gott Vater nennt. Und deshalb sind auch alle Weltreligionen vaterlos und kinderlos und deshalb eiskalt. Du aber bist doch Gott, unser Vater. So können nur Christen sagen und wissen, dass er uns hört. Er hat ein gutes Ohr. Krieg und Schrecken und Krawalle und Klamauk haben ihn nicht schwerhörig gemacht. Auch in einer lauten Welt hört er die Stimme seiner Kinder. Und er hat ein offenes Ohr. Auch unsere dauernd spitzigen Anklagen und Verklagungen haben ihn nicht verschlossen gemacht. Er hat ein offenes Ohr für unsere Fragen, die in uns fressen, so wie der Krebs. Und er hat ein feines Ohr, das auch das Weinen hören kann. Er hört hinter alle Geräusche hindurch. Er hört Obertöne, Zwischentöne und Untertöne. Und wenn sie auch nur noch leise reden können, weil ihnen die lauten Töne abhanden gekommen sind, er hört sie. Und wenn sie auch nur noch klagen können, weil ihr Trag, weil ihre Last zu groß geworden ist, er hört sie. Und wenn ihr Schmerz zu groß geworden ist, weil ihre Trauer nicht von ihnen geht, dieser Vater hört sie. Er hat nie aufgehört, auf sie zu hören. Gelobt sei Gott, dieser hörende Vater. Das ist das zweite Kapitel. Und das dritte. Gelobt sei Gott, dieser kommende Vater. Ob dem 17-Jährigen damals bei Mark Twain ein Licht aufgegangen? Ob ihm dieser Rat des Älteren wirklich geholfen hat? Ob ihn diese Lebenserfahrung eines Weltenbummlers nun ein entscheidendes Stück weitergeholfen? Wir wissen nichts über das Verhältnis zwischen Vater und Sohn, aber wir könnten etwas wissen über das Verhältnis zwischen uns und diesem, unserem Gott. Er ist eben nicht in seiner heiligen und herrlichen Wohnung geblieben und hat es sich dort gemütlich gemacht und wartet, bis das Herrensöhnchen sich eines Besseren besinnt und sich dann trollt. Nein, ihm geht unsere Fremde ans Herz, da jammert Gott in Ewigkeit mein Elend über Wasen. Da zerriss er den Himmel. In Jesus Christus kam er auf die Erde. Die Engel haben's gesungen, Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Das ist Weihnachten, das ist Weihnachten. Und dann zerriss er. Dann zerriss er den Vorhang von oben an bis unten aus. Seither gibt es einen Zugang zum Heiligen. Der Apostel sagt, lasst uns herzutreten zu der freien Gnade Gottes. Das ist Karfreitag. Dann zerriss er den Felsen und da stand der Auferstandene und sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Das ist Ostern. Und einmal wird er jene hauchdünne Wand zwischen uns und der unsichtbaren Wirklichkeit zerreißen. Dann wird er vor uns stehen in Heiligkeit und Herrlichkeit. Und dann wird auch der letzte Skeptiker und letzte Atheist zugeben müssen, du Gott bist unser Vater, du allein bist es. Das ist Advent. Warten auf den Vater, der auf uns wartet. Gelobt sei Gott, dieser kommende Vater, dieser hörende Vater und dieser bleibende Vater. Vor mir stand dann jenes Bild des Franzosen Bernard. Ich weiß nicht, ob Sie es schon einmal gesehen haben. Es ist nicht besonders bedeutend. ein Kunstwerk, ein großes Kunstwerk, ist es überhaupt nie geworden. Dieses Bild vom Vater, der auf der Suche nach dem Sohne ist. Im Hintergrund sieht man ein ganz kleines Haus. Über Berge und durch Täler hindurch ist der Vater gelaufen. Und nun steht er vorne auf einer Anhöhe. Er hat die Hand über die Augen gelegt. Gespannt sucht er den Horizont ab. Seine ganze Erscheinung ist Erwartung, Sehnsucht, Liebe. Wissen Sie eigentlich, wissen Sie, dass Gott so nach Ihnen, ausgerechnet nach Ihnen Ausschau hält? Und wenn Sie das wissen, warum schließen Sie dann nicht mit Jesaja? Kein Ohr hat je gehört, kein Auge hat je gesehen, einen Gott, so wie du, der so wohltut an uns, der so wohltut an uns. Gelobt sei Gott. Amen. Wir freuen uns, dass ein Kind in unsere Mitte gebracht worden ist und wir wollen es deshalb taufen, weil es uns der Herr befohlen hat. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und Jesus sagt, wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Sie brachten Kinder zu ihm, damit er sie anrühre. Die Jünger fuhren sie an und Jesus sagt, lasset die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn solches gehört, denn solchen gehört das Reich Gottes. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Darum betet, liebe Eltern und Paten, dass euer Kind zu eigenem Glauben kommen und sich seiner Taufe freuen möge. Bei der Taufe bekennen wir uns mit der ganzen Christenheit zum dreieinigen Gott, Vater, Sohn und Heiligen Geist und sprechen gemeinsam das Bekenntnis. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden,
Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
So lasst uns jetzt dieses Kind taufen. Liebe Eltern und Paten, ich frage euch vor Gott und dieser Gemeinde, wollt ihr, dass euer Kind auf den Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes getauft wird? So antwortet, ja, ich will.
Ja, ich will.
Seid ihr bereit, das Eure dazu beizutragen, dass euer Kind als Glied der Gemeinde erzogen wird? So antwortet, ja, mit Gottes Hilfe.
Ja, mit Gottes Hilfe.
Gott gebe euch zum Wollen das Vollbringen. Wir taufen diese gesunde Hanna. Hanna Runge. Hanna Runge im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Denn er hat seinen Engeln befohlen über dir, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Amen. Und nun wollen wir uns erheben und beten. Lieber Vater, wir rufen dich an über diesem Kind. Wir sind dankbar, dass du damit die Eltern so reich beschenkt hast. Es ist ein Wunder vor unseren Augen. Wir haben es zu dir gebracht, dass du ihm ein rechter Vater seiest und du es immer im Auge behältst. Mach Eltern und Paten zu deinen Helfern, dass sie ihm deine Vaterliebe vermitteln können. Ohne dich ist dieses Kind verloren. Ohne dich sind wir alle verloren und deshalb bitten wir dich, komm zu uns mit deiner Güte. Sei du Vater der Erschöpften, dass sie neue Kraft gewinnen. Sei du Vater der Einsamen, dass sie Gemeinschaft und Wärme finden. Sei du Vater der Ratlosen, dass sie ein helfendes Wort hören. Und sei du Vater unserer Kranken und unserer Alten, dass sie ins Ziel kommen. Du bist doch unser Vater. Niemand sonst kann uns helfen. Deshalb wenden wir uns an dich mit dem Gebet, das du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Die Gemeinde, unsere Opferliste ist eine Erinnerungsliste. Geldposten sind Erinnerungsposten an Leute, die unser Drandenken nötig haben. Und dazu gehören die Pfarrleute Funk in Siebenbürgen, die beeilten deutschstämmigen Siebenbürgern, die dort aushalten, für die keine Ausreise mehr in Frage kommt. Sie sind arm dran. Wir besuchten sie und werden sie wieder besuchen mit unseren Care-Paketen. Danke, dass Sie mit Ihrem Opfer solche Aktionen der Liebe ermöglichen. Vergelt's Ihnen Gott. Unsere Weihnachtsaktionen täglich hier sind angelaufen, auch in der neuen Woche, Montag bis Samstag, 12.15 Uhr, 15.15 Uhr, 16.15 Uhr und 17.15 Uhr. 15 Minuten Zeit für Advent. Wir laden herzlich dazu ein. Am Dienstag, 15 Uhr, Müttergesprächskreis. Am Dienstagabend um 20 Uhr ein adventlicher Abend im Kerzenlicht. Wir laden dazu besonders herzlich ein. Dienstag 20 Uhr, Donnerstag 15 Uhr Feierabendkreis. Und nach dem Segen singen wir im Stehen, verleih uns Frieden gnädiglich, 139,1. Nach dem Segen hören wir als Orgelnachspiel die Choralbearbeitung »Nun kommt der Heiden Heiland« von Johann Sebastian Bach. Wir danken Christoph Att und dem Jugendkammerorchester Stuttgart für die festliche Gestaltung. Solche Musik hat adventlichen Charakter. Luther schrieb einmal, weil unser Herrgott in dies arme Leben so edle Gaben wie die Musiker geschüttet hat, wird es in der Ewigkeit aufs Allervollkommenste und Lustigste werden. Denn hier ist nur der Anfang. Und so hören wir jetzt noch den Schluss des Concerto Grosso, Largo und Allegro. In der Gemeinde ist verstorben und wurde in der vergangenen Woche kirchlich bestattet. Herr Fritz Pfeiffer, Alexanderstraße 14, 79 Jahre alt. Wir denken an die Trauernden. Wir denken an den, der als Nächsten unter uns abgerufen wird. Wir denken an diese Hoffnung. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Gehen Sie mit dem Segen Gottes hinein in diese Adventswoche und lassen sich segnen. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden.